From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Mitglieder und Führungsbeamte der Kirche aus allen Teilen der Welt sind gekommen, um Rat und Unterweisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Gordon B. Hinckley, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you to the first.
Wir begrüßen Sie zur ersten allgemeinen Versammlung der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen die Generalautoritäten, die auf dem Podium des Konferenzzentrums im Tabernakel und in der Assembly Hall Platz genommen haben, sowie die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Männer, der jungen Damen, der Sonntagsschule und der Primarvereinigung bei dieser Konferenz. Wir begrüßen besonders die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie die aus dem politischen und öffentlichen
for offering their facilities as a public service to bring this conference to a large audience in many areas of the world.
Wir freuen uns auch, dass die Versammlung über die Internetseite der Kirche übertragen wird. Die Musik in dieser Versammlung kommt vom Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessup und Mac Wilberg, mit John Longhurst an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Blickt auf den Herrn« eröffnet und singt jetzt für uns »Faith of our Fathers«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Gene R. Cook von den 70ern.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir sind dir wirklich dankbar für den Glauben unserer Väter. Wir sind dir dankbar, dass wir zu dieser Generalkonferenz zusammenkommen können in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Wir sind, wie du weißt, in diesem Gebäude und in vielen anderen dieser Art in aller Welt versammelt. Wir sind dankbar, Vater, dass du das Werk deines Reiches in der ganzen Welt vorangebracht hast und bitten dich, segne die Heiligen, dass sie gestärkt werden mögen und ihre Familien. Wir sind dankbar, dass wir der Leitung deines Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley, unterstehen und bitten dich, ihn besonders zu schützen während dieser Konferenzversammlung. Wir haben ihn sehr gern. Bitte segne all die Brüder und Schwestern, die an dieser Konferenz teilnehmen, mit deinem Geist, dass sie das sagen können, was durch deinen Geist das Herz erreichen soll. Wir bitten dich besonders, himmlischer Vater, dass wir uns von Herzen vorbereiten, dass wir demütig sind und Gebet erfüllt, dass wir deinen Geist annehmen, der uns tröstet und uns anleitet, und dass wir diese Leitung annehmen. Wir danken dir abermals für die vielen Segnungen und bitten dich um einen Segen für diese Konferenz. Wir flehen deinen Segen und deinen Geist herab für diese Konferenz im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich werde nun die Generalautoritäten, die Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Bevor ich dies tue, möchte ich darauf hinweisen, dass Präsident James E. Faust, der zweite Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, vor kurzem verstorben ist. Er war ein außergewöhnlicher Mann mit großem Glauben und enormen Fähigkeiten, der viel zu unseren Sitzungen beigetragen hat. Wir vermissen ihn schmerzlich. Wir sprechen seiner lieben Frau Ruth und ihren Kindern unser Beileid aus. Nun, es wird vorgeschlagen, dass wir Gordon Bittner Hinckley als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Thomas Spencer Monson als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Henry Benjamin Eyring als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen und Boy Kenneth Packer als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf sowie die folgenden als Mitglieder dieses Kollegiums:
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlip, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, and Quentin L. Cook. Those in favor, please manifest.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Wir entlassen hiermit Elder Charles Didier, Merrill J. Bateman, Robert C. Oakes und Quentin L. Cook als Mitglieder der Präsidentschaft des 70er-Kollegien. Es wird ebenfalls vorgeschlagen, dass wir Elder Merrill Bateman, Elder Monty J. Bruff, Gene R. Cook, Robert K. Dellenbach und W. Rolf Kerr als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Gibt es jemanden, der dagegen ist? Elder Kerr wird weiterhin als Zuständiger für das Bildungswesen der Kirche dienen. Wir entlassen ferner Elder D. Rex Jarrett,
Wayne S. Peterson, R. Conrad Schultz und H. Ross Workman als Mitglieder.
Und zwar als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Claudio R. M. Costa
und Walter M. Gonzalez as members of the presidency,
als Mitglieder der Präsidentschaft der 70er Kollegien zu bestätigen. Wer dem zustimmt, zeige es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie zurzeit im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es ebenfalls. Wie es aussieht, ist die Bestätigung einstimmig erfolgt. Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen für Ihren beständigen Glauben und für Ihre Gebete. Wir bitten jetzt Präsident Eyring, Elder Cook und Elder Gonzalez, den ihnen bestimmten Platz einzunehmen. Der Chor singt dann für uns das Lied O kommt zu ihm. Präsident Boyd K. Packer, amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf, wird dann zu uns sprechen. Nach seinen Worten hören wir von Bischof Richard C. Edgley von der Präsidierenden Bischofschaft und daran anschließend von Schwester Mary Ann Cook, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Danach spricht Elder Enrique R. Falabella von den 70ern zu uns. Anschließend singen der Chor und die Versammlung O Fülle des Heiles, Nummer 3 im deutschen Gesangbuch. Im Anschluss hören wir von Elder Spencer J. Conde von den 70ern und danach von Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der Zwölf Apostel. Thank you.
Wir würdigen Präsident James E. Faust, den wir vermissen, und grüßen seine Frau Ruth von Herzen. Und wir begrüßen diejenigen, die nun in ein neues Amt berufen worden sind. Ich spreche für uns alle, die heute bestätigt worden sind. Wir geloben, unser Allerbestes zu geben, um das vertrauenswürdig zu sein, das in uns gesetzt wird. Wir haben gerade die Führungsbeamten der Kirche bestätigt, auf feierliche, heilige Weise. Das geschieht immer dann, wenn Führungsbeamte oder Lehrer zu einem Amt berufen oder daraus entlassen werden, so wie bei jeder Umstrukturierung in einem Pfahl, einer Gemeinde, einem Kollegium oder einer Hilfsorganisation. Dieses Vorgehen gibt es nur in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir wissen immer, wer berufen ist, zu führen oder zu lehren, und haben die Möglichkeit, den Vorgang zu bestätigen oder abzulehnen. Dies wurde nicht von einem Menschen erdacht, sondern in den Offenbarungen festgelegt. Keinem soll es gegeben sein, hinzugehen, um mein Evangelium zu predigen oder meine Kirche aufzurichten, außer er sei von jemandem ordiniert worden, der Vollmacht hat, und es ist der Kirche bekannt, dass er Vollmacht hat und von den Häuptern der Kirche ordnungsgemäß ordiniert worden ist. Auf diese Weise ist die Kirche davor geschützt, dass ein Betrüger ein Kollegium, eine Gemeinde, ein Pfahl oder die Kirche an sich reißt. Noch ein weiterer Grundsatz ist allein in der Kirche des Herrn zu finden. Sämtliche Lehr- und Führungsämter werden von Mitgliedern der Kirche ausgeübt. Auch das ist in den Heiligen Schriften festgelegt. In einem Vers im Buch Lehre und Bündnisse wurde die Ordnung für die Führung in der Kirche für alle Zeit festgesetzt. Sie war beispiellos und ganz sicher nicht üblich in einer christlichen Kirche, weder damals noch heute. Darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, das über die Bewohner der Erde kommen soll, meinem Knecht Joseph Smith Junior aufgerufen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben. Das Schwache der Welt wird hervorkommen und die Mächtigen und Starken niederbrechen, damit jedermann im Namen Gottes des Herrn, ja, des Erretters der Welt sprechen könne, damit auch der Glaube auf Erden zunehme, damit mein immerwährender Bund aufgerichtet werde, damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und die Einfachen bis an die Enden der Welt und vor Königen und Herrschern verkündigt werde. Siehe, ich bin Gott und habe es gesagt. Diese Gebote sind von mir und sind meinen Knechten in ihrer Schwachheit nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden, damit sie Verständnis erlangen können. Ich bin zutiefst dankbar für diese Verse, in denen erklärt wird, dass der Herr sich des Schwachen der Welt bedienen wird. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Berufung zu dienen anzunehmen. Präsident J. Reuben Clark Jr. hat gesagt, im Dienst für den Herrn zählt nicht, wo man dient, sondern wie man dient. In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage übernimmt jeder das Amt, zu dem er ordnungsgemäß berufen wird. Er strebt nicht danach und er lehnt es auch nicht ab. Die Kirche hat keine bezahlten Geistlichen. Auf der ganzen Welt werden Führungsbeamte aus den Reihen der Mitglieder berufen. Bei uns gibt es keine Priesterseminare für die Ausbildung von Berufsgeistlichen. Alles, was in der Kirche getan wird, leiten, lehren, berufen, ordinieren, beten, singen, das Abendmahl vorbereiten, Rat erteilen und alles Übrige, tun ganz normale Mitglieder, das Schwache der Welt. Wir sehen, wie die christlichen Kirchen darum ringen, ihren Bedarf an Geistlichen zu decken. Wir haben dieses Problem nicht. Wenn das Evangelium einmal verkündet und die Kirche gegründet ist, gibt es ein unerschöpfliches Angebot an glaubenstreuen Brüdern und Schwestern, die ein Zeugnis haben und willens sind, die Berufung zu dienen anzunehmen. Sie verpflichten sich dem Werk des Herrn und leben nach den Grundsätzen, die von ihnen verlangt werden. Den Mitgliedern ist nach der Taufe der Heilige Geist gespendet worden. Der Heilige Geist lehrt und tröstet sie. Sie sind dann vorbereitet, geführt, angeleitet und berichtigt zu werden in allem, was sie für ihr Amt oder anderweitig brauchen. Dieser Grundsatz unterscheidet die Kirche von allen anderen christlichen Kirchen auf der Welt. Wir befinden uns in der ungewöhnlichen Lage, über ein endloses Angebot an Lehrern und Führungsbeamten zu verfügen, unter allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern, in aller Welt. Es ist einzigartig, dass alle Mitglieder gleich sind. Niemand darf sich selbst für wertvoller halten als die anderen. Gott sieht nicht auf die Person, sondern ihm ist in jedem Volk willkommen, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Als junger Mann war ich Heimlehrer bei einer sehr alten Schwester. Sie erzählte mir etwas aus ihrer Lebenserfahrung. Als sie ein kleines Mädchen war, kam Präsident Brigham Young nach Brigham City, ein großes Ereignis in der nach ihm benannten Stadt. Ihm zu Ehren reihte man die PV-Kinder alle weiß gekleidet entlang der Straße auf, die in den Ort führte. Jedes Kind bekam einen Korb mit Blumen, die es vor der Kutsche des Präsidenten der Kirche ausstreuen sollte. Etwas daran missfiel ihr. Anstatt Blüten zu streuen, stieß sie einen Stein vor die Kutsche und zischte: "Er ist kein Deut besser als mein Großvater Loveland." Jemand hörte das, und sie wurde tüchtig ausgeschimpft. Ich bin ganz sicher, dass Präsident Brigham Young der kleinen Janie Steed sofort recht gegeben hätte. Er hätte sich nicht für wertvoller gehalten als Großvater Loveland oder jedes andere würdige Mitglied. Der Herr selbst sagt es sehr deutlich: "Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Der ist auch bestimmt, der Größte zu sein, auch wenn er der Geringste ist und aller Knecht." Vor vielen Jahren erschien zum ersten Mal mein Foto in der Zeitung, weil ich auf einen bestimmten Posten berufen worden war. Jemand hörte einen meiner Lehrer aus der Highschool, der offenbar ziemlich erstaunt war, sagen: "Das beweist nur, dass man einem Frosch nicht ansehen kann, wie hoch er springen wird." Das Bild von diesem Frosch, der im Schlamm sitzt, anstatt zu springen, macht deutlich, wie unzulänglich ich mich immer gefühlt habe angesichts der Aufgaben, die an mich herangetragen wurden. Solche Empfindungen sind heilsam. Danach kann man sich über niemanden mehr erhaben fühlen. Über niemanden. Lange Zeit hat mir noch etwas anderes Rätsel aufgegeben. Vor 46 Jahren war ich ein 37-jähriger Seminarleiter. In der Kirche war ich als Aushilfslehrer für eine Klasse in der Gemeinde Linden berufen. Zu meiner großen Überraschung erhielt ich einen Anruf, in dem ich zu Präsident David O. McKay gebeten wurde. Er umschloss meine Hände mit seinen und berief mich als Generalautorität, als Assistenten des Kollegiums der 12 Apostel. Ein paar Tage später kam ich nach Salt Lake City zur ersten Präsidentschaft, um als Generalautorität der Kirche eingesetzt zu werden. Dies war das erste Mal, dass ich der ersten Präsidentschaft begegnete: Präsident David O. McKay und seinen Ratgebern, Präsident U.B. Brown und Präsident Henry D. Moyle. Präsident McKay erklärte, dass eine der Pflichten des Assistenten des Kollegiums der 12 Apostel darin bestand, gemeinsam mit dem Kollegium der 12 Apostel ein besonderer Zeuge zu sein und Zeugnis zu geben, dass Jesus der Christus ist. Was er danach sagte, überwältigte mich. "Bevor wir fortfahren und Sie einsetzen, bitte ich Sie, uns Zeugnis zu geben. Wir möchten wissen, ob Sie dieses Zeugnis haben." Ich tat das so gut ich es nur konnte. Ich gab mein Zeugnis genauso, wie ich es in der Fast- und Zeugnisversammlung in meiner Gemeinde gegeben hätte. Zu meinem Erstaunen wirkten die Brüder von der Präsidentschaft zufrieden und gingen dazu über, mir das Amt zu übertragen. Das verwunderte mich sehr, denn ich hatte angenommen, jemand, der zu einem solchen Amt berufen werde, müsse ein ungewöhnliches, anderes und sehr viel größeres Zeugnis und entsprechende geistige Macht haben. Das gab mir lange Zeit Rätsel auf, bis mir schließlich klar wurde, das ich bereits besaß, was erforderlich war. Ein beständiges Zeugnis im Herzen, dass die Fülle des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt wurde, dass wir einen himmlischen Vater haben und dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Ich mag noch nicht alles darüber gewusst haben, aber ich hatte ein Zeugnis und ich war gewillt zu lernen. Ich unterschied mich vielleicht nicht von denen, über die es im Buch Mormon heißt, und wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen, gleich wie die Lamaniten, die wegen ihres Glaubens an mich zur Zeit
Über die Jahre ist mir allmählich klar geworden, wie machtvoll und bedeutend dieses schlichte Zeugnis ist. Ich habe erkannt, dass der himmlische Vater der Vater unseres Geistes ist. Er ist ein Vater mit all der Güte und Liebe eines Vaters. Jesus hat gesagt, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vor einigen Jahren begleitete ich Präsident Marion G. Romney zu einem
Treffen mit Missionspräsidenten und deren Ehefrauen in Genf. Er erzählte ihnen, dass er 50 Jahre zuvor als junger Missionar in Australien einmal spät nachmittags eine Bibliothek aufgesucht hatte, um zu lesen. Als er hinausging, war es bereits Nacht. Er schaute hinauf in den Sternenhimmel und da geschah es. Der Geist berührte ihn und eine Gewissheit, ein Zeugnis, keimte in seiner Seele auf. Er sagte diesem Missionspräsidenten, dass er nun als Mitglied der ersten Präsidentschaft in keiner Weise sicherer wisse, dass Gott der Vater lebt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters und dass die Fülle des Evangeliums wiederhergestellt ist, als er das als junger Missionar in Australien 50 Jahre zuvor gewusst habe. Er ergänzte, sein Zeugnis habe sich dahingehend verändert, dass es inzwischen viel einfacher sei, eine Antwort vom Herrn zu erhalten. Die Gegenwart des Herrn sei näher und er kenne den Herrn weitaus besser als 50 Jahre zuvor. Man neigt naturgemäß dazu, diejenigen, die als Führungsbeamte bestätigt sind, als höher stehend oder bedeutender in der Kirche oder für ihre Angehörigen anzusehen als ein gewöhnliches Mitglied. Irgendwie meinen wir, sie seien dem Herrn mehr wert als wir. Aber das stimmt einfach nicht. Meine Frau und ich wären sehr enttäuscht, wenn eines unserer Kinder meinte, dass wir uns als wertvoller für die Familie oder die Kirche betrachteten als sie. Oder meinte, eine Berufung in der Kirche würde höher eingeschätzt als eine andere. Oder irgendeine Berufung würde für weniger wichtig gehalten. Kürzlich wurde einer unserer Söhne als Gemeindemissionsleiter bestätigt. Seine Frau berichtete uns, wie begeistert er über diese Berufung war. Sie passt zu den hohen Anforderungen, die seine Arbeit an ihn stellt. Er hat den Geist der Missionsarbeit und wird sein Spanisch gut gebrauchen können, das er seit seiner Missionszeit immer gepflegt hat. Auch wir freuten uns sehr über seine Berufung. Aber was mein Sohn und seine Frau für ihre kleinen Kinder tun, übertrifft alles, was sie je in und außerhalb der Kirche tun könnten. Kein Dienst, den sie leisten können, ist dem Herrn wichtiger als ihre Hingabe füreinander und für ihre kleinen Kinder. Und so ist es auch mit unseren anderen Kindern. Alles, was wir in der Kirche tun, konzentriert sich letztlich auf das Zuhause und die Familie. Als Generalautoritäten der Kirche sind wir genau wie Sie. Und Sie sind genau wie wir. Sie können genauso auf die Macht der Offenbarung für Ihre Familie, Ihre Arbeit und Ihre Berufungen zugreifen, wie wir das tun. Es ist aber auch wahr, dass es eine Ordnung für die Angelegenheiten der Kirche gibt. Wenn man zu einem Amt berufen wird, dann empfängt man Offenbarungen, die zu diesem Amt gehören und die kein anderer bekommen würde. Kein Mitglied und kein Amt ist dem Herrn mehr oder weniger wert als ein anderes. Das ist es wirklich nicht. Denken Sie daran, dass er ein Vater ist, unser Vater. Der Herr sieht nicht auf die Person. Wir sind für den Fortschritt des Werkes des Herrn nicht bedeutsamer als Bruder und Schwester Tuatai Palitua in Nuku'alofa in Tonga oder Bruder und Schwester Fuentes in Santiago, Chile oder Bruder und Schwester Peter Dalebout in den Niederlanden oder Bruder und Schwester Sato in Japan oder hunderte andere, denen ich auf meinen Reisen rund um die Welt begegnet bin. Nein, das sind wir wirklich nicht. Und so schreitet die Kirche voran. Sie ruht auf den Schultern würdiger Mitglieder, die in ihrer ganz normalen Familie ein ganz normales Leben führen und vom Heiligen Geist und dem Licht Christi, das in ihnen ist, geführt werden. Ich gebe Zeugnis, dass das Evangelium wahr ist und dass der Wert der Seelen groß ist in den Augen Gottes, jeder Seele. Und wir sind gesegnet, dass wir Mitglieder dieser Kirche sind. Ich habe das Zeugnis davon. Und es befähigt mich zu der Berufung, die ich habe. Die habe ich, seit ich vor so vielen Jahren die erste Präsidentschaft traf. Und das Zeugnis gebe ich Ihnen im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einigen Jahren schrieb der Kolumnist einer örtlichen Tageszeitung über ein ernstes Thema, das einen nachdenklich stimmt. Ich zitiere aus diesem Artikel: Als Mormone in Utah, der regelmäßig in die Kirche geht, wohnt man so dicht bei anderen Gemeindemitgliedern, dass kaum etwas geschieht, worüber nicht die ganze Gemeinde innerhalb von allerhöchstens 5 Minuten Bescheid weiß. Er schreibt weiter: So eng auf Tuchfühlung zu leben, kann einem schon lästig werden. Es ist aber auch eine unserer größeren Stärken. Der Autor schreibt weiter: Am Dienstag sah ich bei der Arbeit zu Mittag die Nachrichten im Fernsehen. Bei einem Verkehrsunfall war ein Kleinbus völlig zerstört worden. Eine junge Mutter und 2 kleine Kinder wurden in aller Eile mit Hubschraubern und Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Stunden später erfuhr ich, dass der Kleinbus dem jungen Paar gehörte, das mir gegenüber in derselben Straße in Harriman wohnte. Eric und Gina Quigley. Ich sehe die Quigleys nicht nur in der Kirche. Am Abend vor dem Unfall hatten wir bei einer Nachbarschaftsparty gemeinsam zu Abend gegessen. Unsere Enkelkinder spielten mit den Töchtern Bianca und Miranda. Die 14 Monate alte Miranda erlitt schwere Kopfverletzungen und starb 3 Tage später im BV-Kinderkrankenhaus. Hier macht sich all diese Neugierde bezahlt. Obwohl sich der Unfall etliche Kilometer von dem Haus entfernt ereignet hatte, hatte der Staub sich buchstäblich noch nicht gelegt, als schon jemand aus der Gemeinde anhielt und sich durch das Wrack arbeitete. Der Rest der Gemeinde wusste Bescheid, noch ehe Polizei und Sanitäter eintrafen. Mitglieder der Gemeinde fuhren in alle 3 Krankenhäuser, benachrichtigten Eric bei der Arbeit und organisierten sich in Arbeitsgruppen. Leute, die nicht an der Soforthilfe beteiligt waren, suchten verzweifelt nach Möglichkeiten zu helfen. Innerhalb von 48 Stunden war der Rasen der Quigleys gemäht, das Haus geputzt, die Wäsche erledigt, der Kühlschrank gefüllt, die Verwandtschaft mit Essen versorgt und bei einer örtlichen Bank ein Treuhandfonds eingerichtet. Wir hätten auch ihren Hund gebadet, wenn sie nur einen gehabt hätten. Der Autor schließt mit seinem Kommentar mit folgender Einsicht: Das Gemeindemikroskop, unter dem meine Gemeinde lebt, hat auch eine positive Seite. Was einem widerfährt, widerfährt allen. Das Mitgefühl und die Hilfe, die von fürsorglichen Gemeindemitgliedern infolge dieses tragischen Unfalls aufgebracht wurden, beschränken sich nicht nur auf diesen einen Fall. Alma, der Prophet im Buch Mormon, erklärt denen, die in der Zukunft Christus nachfolgen: Da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, und willens seid, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, damit waren sie, wie Alma erklärte, bereit, getauft zu werden. Diese Schriftstelle ist die Grundlage dafür, dass man anderen so mitfühlend wie möglich hilft und für sie sorgt. Die Gemeinde ist dazu da, die Bedürfnisse derer, die selbst vor schwierigsten und herzzerreißendsten Prüfungen stehen, zu stillen. Der Bischof, oft als Vater der Gemeinde angesehen, ist da, um Rat und Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber auch Priestertumsführer im melchisedekischen und aaronischen Priestertum, die FV-Leitung, Heimlehrer, Besuchslehrerinnen und die Gemeindemitglieder sind zur Hand. immer die Gemeindemitglieder. Alle sind da, um in Zeiten der Not Trost zu spenden und Mitgefühl zu zeigen. In meiner eigenen, unmittelbaren Nachbarschaft haben auch wir unseren Anteil an Unglücksfällen, die einem das Herz zerreißen. Im Oktober 1998 kam der 19-jährige Zach Newton, der nur 3 Häuser östlich von uns wohnte, bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Nicht einmal 2 Jahre später starb bei einem Autounfall im Juli 2000 die 19-jährige Andrea Richards, die den Newtons direkt gegenüber wohnte. An einem Samstagnachmittag im Juli 2006 kamen Travis Bastian, ein 28-jähriger zurückgekehrter Missionar, und seine 15-jährige Schwester Desiree, die auf der anderen Straßenseite 2 Häuser nördlich von uns wohnten, bei einem schrecklichen Verkehrsunfall um. Nur einen Monat danach, im August 2006, starb unerwartet der 32-jährige Eric Gold, der in unserem Nachbarhaus aufgewachsen war. Wieder andere Menschen in dieser Nachbarschaft hatten herzzerreißende Erlebnisse, die sie im Stillen ertrugen und die nur ihnen und Gott bekannt sind. Wenn man 5 junge Menschen verliert, könnte man meinen, dies sei eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Prüfungen für eine kleine Nachbarschaft. Ich sehe es lieber so, dass die Zahl nur deshalb so groß erscheint, weil die Mitglieder der Gemeinde sich nahestehen, füreinander sorgen und wissen, wann dringender Handlungsbedarf besteht. In dieser Gemeinde folgen die Mitglieder der Mahnung Almas und des Erretters. Sie sorgen füreinander und haben einander gern. Einer trägt des anderen Last. Die Mitglieder sind willens, mit den Trauernden zu trauen. Sie sind willens, diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, und ertragen alles gemeinsam. Bei jedem dieser Ereignisse haben wir einen Strom der Liebe, der Hilfsbereitschaft und des Mitgefühls gesehen, der alle inspiriert hat. Bischöfe kamen, Heimlehrer und Besuchslehrerinnen traten in Aktion und die Kollegien des melchisedekischen und des aaronischen Priestertums und die FAV kamen zusammen, um sowohl geistige als auch weltliche Bedürfnisse zu stillen. Kühlschränke wurden gefüllt, Häuser geputzt, Rasen gemäht, Sträucher gestutzt, Zäune gestrichen und es gab weiche Schultern, an denen man sich ausweinen konnte. Die Mitglieder waren überall. Bei jedem dieser Beispiele bekundeten die Familien, die einen geliebten Menschen verloren hatten, vermehrten Glauben, vermehrte Liebe zum Erretter, vermehrte Dankbarkeit für das Sühnopfer und tiefe Dankbarkeit für eine Organisation, die auf die tiefsten seelischen und geistigen Bedürfnisse ihrer Mitglieder eingeht. Diese Familien sprechen nun davon, wie sie den Herrn durch ihr Unglück kennengelernt haben. Sie erzählen von vielen schönen Erfahrungen, die aus ihrem Schmerz erwachsen sind. Sie bezeugen, dass aus Kummer Segnungen hervorgehen können. Sie preisen den Herrn und würden sich Hiobs Worten anschließen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Dadurch, dass wir in der Gemeinde die Last des anderen getragen haben, haben wir mehrere Lektionen gelernt. Erstens, die Organisation des Herrn genügt völlig, um selbst die Menschen mit den schlimmsten seelischen und geistigen Bedürfnissen zu kennen und für sie zu sorgen. Zweitens, Unglück kann uns näher zu Gott bringen mit neuer und verständiger Dankbarkeit für das Gebet und das Sühnopfer, das stärker ist als Schmerz und Leid in jeglicher Form. Mitglieder, die Unglück aus erster Hand erleiden, entwickeln oft mehr Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Wenn andere Menschen Trost und Mitgefühl brauchen, sind sie die Ersten und die Letzten, die reagieren und oft am effektivsten. Viertens, eine Gemeinde wie auch eine Familie wächst enger zusammen, wenn die Mitglieder alles gemeinsam ertragen. Was einem widerfährt, widerfährt allen. Fünftens, am wichtigsten ist vielleicht, dass wir alle mitfühlender und fürsorglicher sein können, weil ein jeder von uns seine eigenen Prüfungen und Erfahrungen hatte, auf die er zurückgreifen kann. Gemeinsam können wir alles ertragen. Ich freue mich, einer so liebevollen und fürsorglichen Organisation anzugehören. Niemand weiß besser, wie man des anderen Last trägt, mit den Trauernden trauert und diejenigen tröstet, die des Trostes bedürfen. Ich nenne es alles gemeinsam ertragen. Was einem widerfährt, widerfährt allen. Wir ertragen es gemeinsam. Mögen wir dazu beitragen können, anderen ihre Last zu erleichtern. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Jeden Sonntag wiederholen die jungen Damen der Kirche von der Mongolei über Manchester bis Mississippi diese inspirierten Worte. Machen wir uns bereit, unsere Familie und unser Zuhause zu stärken, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen und die Segnung der Erhöhung zu erlangen. Auch wenn dies der Leitgedanke der jungen Damen ist, ist er für die gesamte Jugend der Kirche gültig. Ich hoffe, ich kann euch, meinen jungen Brüdern und Schwestern, deutlich machen, wie sehr eure individuellen Taten dazu beitragen können, euer Zuhause und eure Familie zu stärken, wie eure Lebensumstände auch aussehen mögen. Ich weiß zum Beispiel, dass viele von euch das einzige Mitglied der Kirche in ihrer Familie sind. In der Broschüre für eine starke Jugend werden wir an Folgendes erinnert. Es ist ein großer Segen, zu einer Familie zu gehören. Nicht alle Familien sind gleich, doch eine jede ist wichtig für den Plan des himmlischen Vaters. Alle Familien haben es nötig, gestärkt zu werden. Die Ideale ebenso wie die mit größten Problemen belastete. Die Stärkung kann durch euch erfolgen. In einigen Familien seid ihr möglicherweise sogar die einzige Quelle geistiger Stärke. Der Herr verlässt sich auf euch, dass ihr die Segnung des Evangeliums in eure Familie tragt. Es ist wichtig, dass ihr rechtschaffene Strukturen in eurem eigenen Leben schafft, die euch dabei helfen, ein gutes Vorbild für eure Familie zu sein, wie auch immer diese aussehen mag. Euer Beispiel an Rechtschaffenheit wird eure Familie stärken. Präsident Hinckley hat den jungen Damen eine Anleitung in 4 einfachen Schritten während der allgemeinen JD-Versammlung im letzten Frühjahr gegeben, die nicht nur euer Glück sichern kann, sondern auch eurer Familie von Nutzen ist. Sein Rat an uns alle war: erstens beten, zweitens studieren, drittens den 10. zahlen und viertens die Versammlung besuchen. Wenn ihr die Hilfe des Herrn täglich im Gebet sucht, wird das für eure Familie von großem Nutzen sein. Fragt euch selbst: Wem in meiner Familie können meine persönlichen Gebete von Nutzen sein? Was kann ich tun, um das Familiengebet zu unterstützen und dazu anzuregen? Wenn ihr euch selbstständig mit den Heiligen Schriften befasst, lernt ihr den Erretter und seine Lehren kennen. Durch sein Beispiel lernt ihr, wie man liebt, dient und seinen Familienmitgliedern vergibt. Überlegt, wie ihr eure Familien an eurer Erkenntnis aus den Schriften teilhaben lassen könnt. Wiederholt hat uns Präsident Hinckley aufgefordert, uns so viel Bildung anzueignen, wie wir nur können. Von eurer Bildung profitiert eure jetzige Familie und sie wird sicherlich eurer zukünftigen Familien von Nutzen sein. Was könnt ihr jetzt tun, um für eine gute Ausbildung zu planen und euch darauf vorzubereiten? Präsident Hinckley hat uns gesagt, der 10. wird zwar mit Geld gezahlt, doch noch wichtiger ist, dass er auch mit Glauben gezahlt wird. Empfangt ihr die Segnung des 10. Zahls mit Glauben? Wenn ihr dieses Gebot haltet, wird der Herr die Schleusen des Himmels öffnen und euch und eure Familie segnen. Wie kann der Besuch eurer Versammlung, insbesondere der Abendmahlsversammlung, euch und eurer Familie von Nutzen sein? Wenn ihr regelmäßig vom Abendmahl nehmt, hilft es euch, euren Taufbündnis heilig zu halten. Wenn ihr würdig lebt und diesen Bund wöchentlich erneuert, könnt ihr vom Geist geführt werden. Der Heilige Geist wird euch führen und lehren, was ihr tun müsst, um eure Familie Gutes zu tun. Wenn ihr euch diesen rechtschaffenen Strukturen verpflichtet, werdet ihr in eurem ganzen Leben gesegnet sein und die geistige Grundlage legen, von der ihr eure Familie durch euer Beispiel stärken könnt. Und im Neuen Testament hat Paulus verstanden, welchen guten Einfluss das eigene Beispiel haben kann. Niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. In der Broschüre für eine starke Jugend stehen im Abschnitt über die Familie einige großartige Möglichkeiten, wie man bei sich zu Hause den Gläubigen ein Vorbild ist. Seid fröhlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll. Befasst euch mit den Bedürfnissen anderer Familienglieder. Ehrt eure Eltern, indem ihr Liebe, Respekt entgegenbringt und ihnen gehorcht. Beteiligt euch in Aktivitäten und Traditionen der Familie, wie Familiengebet, Familienabend und gemeinsames Studium der Heiligen Schriften. Diese Traditionen stärken und einen die Familie. Stärkt eure Beziehung zu euren Geschwistern. Sie können eure besten Freunde werden. Das Beispiel ist oftmals der beste Lehrer. Wer in eurer Familie könnte von eurem Beispiel profitieren? Ein Bruder, eine Schwester, eure Mutter oder euer Vater? Ich möchte euch etwas, was ich selbst erlebt habe, erzählen und wie der rechtschaffene Lebenswandel und das Beispiel meines Bruders zur Folge hatte, dass unsere Familie auf ewig gesegnet ist. Mein Bruder und ich stammen von guten Eltern, die uns liebten und große Opfer für uns beide brachten. Unsere Familie war jedoch nicht durch die heiligen Handlungen des Tempels gesegnet. Vor vielen Jahren erhielten wir eines Tages Ende Dezember einen Brief von meinem Bruder, der als Missionar in der Kalifornien-Mission Nord war. Auf dem Briefumschlag stand: Nicht öffnen, bis ihr alle zusammen seid. Mein Vater, meine Mutter und ich setzten uns zusammen, öffneten seinen 7-seitigen getippten Brief und lasen sein Zeugnis über das Gebet. Er erläuterte uns die Lehre von der ewigen Familie anhand der Heiligen Schriften. Wir lasen von seinen Erfahrungen, wie Fasten, Beten seinen Untersuchern geholfen hatten, sich darauf vorzubereiten, die Taufe zu empfangen. Er versicherte uns, dass auch unsere Familie durch Fasten und Beten gesegnet werden könne. Darauf folgte diese Aufforderung. Der Bischof der Gemeinde Stanford sprach vor einigen Monaten über ein Thema, das mich sehr berührt hat. Die Ansprache des Bischofs ließ mich innehalten und machte mir bewusst, welche Ziele ich im Leben erreichen möchte. Allen voran ist das Ziel in meinen Gedanken, das ich mit meiner eigenen Familie erreichen möchte, nämlich an euch, Mutter und Vater, für Zeit und alle Ewigkeit im Haus des Herrn gesiegelt zu werden. Ich liebe euch sehr und möchte, dass unsere Familie in alle Ewigkeit zusammen ist. Darauf folgten seine Abschlussworte. Ich bete darum, dass der Herr euch in dieser wichtigen Entscheidung führen möge und dass ihr gemeinsam als Familie darüber betet. Als Jugendliche hatte ich auch dafür gebetet, dass meine Familie diese Segnung erlangen möge. Dieser Brief erfüllte meinen rechtschaffenen Wunsch wieder mit Hoffnung. Das neue Jahr brachte unserer Familie die Gelegenheit, einiges zu verändern. In den vielen folgenden Monaten schufen wir als Familie rechtschaffene Strukturen. Wir beteten zusammen, lernten über die heiligen Handlungen des Tempels, zahlten den Zehnten und besuchten regelmäßig die Versammlung als Familie. Kurz nachdem mein Bruder von Mission zurückkehrte, waren wir vorbereitet, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Ich wusste, dass der Herr die Gebete meines Bruders und meine erhört hatte, als wir den Altar im Tempel umringten und als Familie für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt wurden. Könnt ihr in eurer Familie etwas verändern? Ja, das könnt ihr. Ich frage mich oft, wie es um den ewigen Fortschritt meiner Familie bestellt gewesen wäre, weil mein Bruder nicht diesen bewegenden Brief geschrieben hätte. Seine rechtschaffenen Strukturen und sein Beispiel veränderten unser Leben. Elder Robert D. Hales hat gesagt, wenn unsere Eltern uns kein gutes Beispiel gegeben haben, dann müssen wir den Teufelskreis durchbrechen. Jeder kann lernen, es besser zu machen. Dabei kann er den Angehörigen jetzt schon ein Segen sein und richtige Traditionen für kommende Generationen vermitteln. Denkt daran, dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Ewige Familien bestehen aus Individuen. Tragt euren Teil zu einem glücklichen Zuhause bei. Schafft in eurem Leben rechtschaffene Strukturen und seid den Gläubigen ein Vorbild. Der Herr verlässt sich darauf, dass ihr bei der Erhöhung eurer ewigen Familie mithelft. Ich weiß, dass Jesus Christus lebt. Er kennt euch und liebt euch. Er hat meine Familie und mich gesegnet und ich weiß, dass er euch und eure Familie segnen wird. Davon gebe ich demütig Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Why are we members of the only true church?
Warum sind wir Mitglied der einzigen wahren Kirche? Auch wenn ich diese Frage nicht für alle 13 Millionen Mitglieder der Kirche beantworten kann, möchte ich einige Antworten geben, die aus tiefstem Herzen kommen und die sich wahrscheinlich mit ihren eigenen Antworten decken. Reichtümer waren kein Teil meiner Kindheit. Wir waren eine fünfköpfige Familie. Mein Vater und 4 Kinder. Meine Mutter war gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Vom mageren Einkommen meines Vaters kauften wir Lebensmittel. Der Kauf von Kleidung wurde möglichst lange aufgeschoben. Eines Tages ging ich etwas ärgerlich zu meinem Vater und fragte, Papa, warum kaufst du mir keine Schuhe? Schau sie dir an. Sie sind ausgetreten und durch das Loch sieht man den großen Zeh. Wir bringen das in Ordnung, antwortete er und gab meinen Schuhen mit etwas schwarzer Schuhcreme neuen Glanz. Später sagte er mir, Sohn, Sie sind wieder in Ordnung, Junge. Nein, antwortete ich, man kann meinen Zeh immer noch sehen. Auch das bringen wir in Ordnung, erklärte er. Er nahm wieder die Schuhcreme, gab etwas davon auf meinen Zeh. Und schon bald glänzte er genau wie die Schuhe. Auf diese Weise lernte ich früh im Leben, dass Glücklichsein nicht von Geld abhängt. Die Zeit verging und dann erklärten uns Missionare die Reichtümer des wiederhergestellten Evangeliums, die Lehre vom Erlösungsplan und der ewigen Familie. Wir ließen uns taufen. Als mein Vater zum Distriktspräsidenten berufen wurde, war sein erstes Ziel, zum Tempel zu reisen und die Segnungen zu erlangen, die dieses Opfer mit sich bringen würde. Es war eine 15-tägige Reise über 8000 Kilometer. Eine Reise verbunden mit vielen Schwierigkeiten und Rückschlägen, miserablen Straßen und unbequemen Bussen. Wir kannten nicht einmal die Strecke, aber da war die große Hoffnung auf die heiligen Handlungen, die wir empfangen sollten. Als wir in Mesa in Arizona ankamen, fuhren wir eine Straße entlang, an deren Ende wir das Haus des Herrn sehen konnten. Leuchtend und herrlich. Ich kann mich gut daran erinnern, welche Freude uns erfüllte. Wir alle brachen in Gesang und Lobpreis aus und vielen Heiligen rannen Tränen über die Wangen. Später im Tempel knieten wir als Familie nieder, um die wunderbaren Verheißungen über eine ewige Familie zu hören, in der Gewissheit, dass unsere Mutter, wenngleich nicht anwesend, auf ewig unsere Mutter sein würde. Und wir spürten den Frieden, der von dem Wissen herrührt, dass wir eine ewige Familie sind. Die Verheißung ewigen Lebens gab uns so die Reichtümer der Ewigkeit. Siehe, wer ewiges Leben hat, ist reich. Die wiederhergestellte Kirche gibt jeder Familie einen Priestertumsträger, der die Macht Gottes hat zu segnen. Wie oft konnte ich zu Hause die leise, süße Stimme eines Kindes hören, die sagte, Papa, kannst du mir einen Segen geben? Dann legte ich ihm die Hände auf, um in einem schmerzlichen oder schwierigen Moment einen Segen des Trostes und der Heilung auszusprechen und zu erleben, wie die Macht des Priestertums ihren Einfluss geltend machte. Am nächsten Tag war dann wieder die kleine Stimme zu hören, Danke, Papa. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Wir müssen uns nicht nach irgendjemandem umsehen, der die Macht hat. Sie ist in unserer Mitte. Was für ein Segen es ist, dass wir unseren Kindern diesen Grundsatz vermitteln können. Dies ist die einzige Kirche auf der Erde, die Familien eine solche Segnung bietet. Durch diese Macht konnte ich jedem meiner Söhne zum Priestertum ordinieren und ihm so die Macht Gottes geben, seine heiligen Handlungen zu vollziehen. Jeder junge Mann muss demütig erkennen, welch großartige Macht er besitzt und alles opfern, was nötig ist, um anderen mit seinem Dienst Gutes zu tun. Dies ist also ein weiterer Grund, aus dem ich Mitglied dieser Kirche bin, weil die Macht, das Priestertum wieder auf der Erde ist und sogar in unseren Familien reicht. Die wertvollste Macht, die wir besitzen können, ist der Schatz eines persönlichen Zeugnisses von unserem Herrn Jesus Christus. Wir erhalten ein Zeugnis, wenn wir würdig leben und im Gebet danach trachten. Und der Geist wird euch durch das Gebet des Glaubens geben, erklärte der Herr dem Propheten Joseph Smith. Mein Sohn Daniel, damals 6 Jahre alt, sah, dass ich besorgt war, weil ich eine Pfarrkonferenz besuchen sollte und nicht wusste, was ich den Heiligen vermitteln sollte. Er kam zu mir und sagte, Papa, das ist wirklich einfach, so wie Kinder eben alles sehen. Da bin ich aber gespannt, meinte ich. Wenn es so einfach ist, dann sag mir, worüber ich zu Ihnen sprechen soll. Sprich zu Ihnen über das Gebet, sagte er mir. Das ist ein gutes Thema, antwortete ich ihm, aber Sie haben so viel über das Gebet gehört. Was könnte ich Ihnen noch Neues sagen? Das ist auch ganz einfach, Papa. Sag Ihnen zuerst, bevor Ihr mit dem himmlischen Vater sprecht, denkt über das nach, was Ihr ihm sagen wollt. Das klingt nach einer großartigen Idee, antwortete ich. Und was dann? Na ja, wenn Ihr darüber nachgedacht habt, sagt es ihm. Wenn Ihr damit fertig seid, wartet und schaut, ob er euch etwas zu sagen hat. Durch unsere Gebete spricht der Geist zu unserem Geist und bezeugt, dass es unseren Erlöser wirklich gibt. Ich bin von Erstaunen erfüllt über die Liebe meines Erlösers, Jesus Christus, die er zeigte, als er aus der himmlischen Wohnstadt herabstieg und in eine Welt kam, in der die meisten seine Botschaft ablehnten und sie ihn. Und wenn sie nicht die Macht hatten, sein Leben zu nehmen, zum Tode verurteilten. Christus hat für meine Sünden, meine Krankheiten, meine Bedrängnisse und meinen Kummer gezahlt. Lukas erwähnt nur, dass sein Schweiß wie Blut herabtropfte. Dies vor allem anderen ist der Grund, warum ich Mitglied der Kirche bin, weil der Heilige Geist mein Herz durchdrungen und mir offenbart hat, dass Christus lebt, dass er mein Retter ist, dass er für meine Sünden gezahlt und den Weg bereitet hat, damit ich, wenn ich seinen Weisungen gemäß lebe, alle anderen verheißenen Segnungen empfangen kann. Vor einigen Wochen ist auch mein Vater verstorben, und ich bin heute meinem Gott dankbarer als je zuvor für den Reichtum und die Schönheit seiner Lehre. Weil Familien auch über die Schwelle des Todes hinweg weiter bestehen, weil das königliche Priestertum auf der Erde wiederhergestellt worden ist und weil der Geist zu meinem Geist gesprochen und mir bezeugt hat, dass mein Retter, Jesus Christus, lebt und dass ich durch seine Fürsprache und gemäß meiner Glaubenstreue einmal bei ihm leben kann. Aus diesem Grund und vielen weiteren bin ich ein Mitglied der einzigen wahren Kirche auf der Erde und ich werde ewig dankbar dafür sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This is the 177th. Dies ist die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific.
Ich grüße Sie von den gläubigen Heiligen im Südpazifik. Der erste Grundsatz des Evangeliums ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das schließt den Glauben an seine göttliche Geburt und himmlische Herkunft ein, sowie den Glauben, dass er unter der Leitung seines Vaters die Erde und alles, was auf ihr lebt, geschaffen hat. Das Herzstück unseres Glaubens an Christus ist die Gewissheit, dass durch sein sühnendes Opfer unsere Sünden, auch wenn sie rot wie Scharlach werden, wieder weiß werden können wie Schnee. Der Glaube an Christus schließt das Wissen ein, dass er sich nach seiner Kreuzigung aus dem Grab erhoben hat und dass seine Auferstehung allen Menschen ermöglicht, erneut zu leben. Der Glaube an Christus ist die Gewissheit, dass er und sein himmlischer Vater einem jungen Mann, Joseph Smith, erschienen sind und dadurch den Weg für die Wiederherstellung von allem in der Evangeliumszeit der Fülle geebnet haben. Jesus Christus steht an der Spitze der Kirche, die seinen heiligen Namen trägt. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus tritt zutage, wenn wir an seine Lehre glauben und an seine kostbaren und überaus großen Verheißungen in Anspruch nehmen, damit wir an der göttlichen Natur Anteil erhalten. Seine Propheten haben unzählige Verheißungen ausgesprochen und der Herr versichert uns, mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte. Das ist dasselbe. In diesen, den letzten Tagen hat der Herr uns offenbart, wenn wir irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht. Der Herr macht uns nicht nur großzügige Verheißungen, sondern er bekräftigt auch, dass er von ihnen nicht abweichen wird. Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage. Tut ihr es aber nicht, was ich sage, so habt ihr keine Verheißung. Zu den zahllosen, kostbaren und überaus großen Verheißungen des Herrn gehört auch die Vergebung unserer Sünden, wenn wir sie bekennen und von ihnen lassen. Wer treu den Zehnten zahlt, hat Anspruch auf die Verheißung, dass die Schleusen des Himmels geöffnet werden. Und jemand, der das Wort der Weisheit hält, steht zu, dass er große Schätze der Erkenntnis findet. Jemand, der den Sabbat heilig hält, ist verheißen, dass er von der Welt unbefleckt sein wird. Demjenigen, der sich an den Worten von Christus weidet und die Schriften auf sich bezieht, sind göttliche Führung und Inspiration verheißen. Der Herr hat verheißen, alles, was ihr dem Vater in meinem Namen bittet, sofern es recht ist und ihr glaubt, dass ihr empfangen werdet, siehe, das wird euch gegeben werden. Uns ist auch verheißen, dass der Heilige Geist unser ständiger Begleiter ist, wenn wir Tugend immerfort unsere Gedanken ziehen lassen. Wir können auch auf die in geistiger Hinsicht befreiende Verheißung Anspruch erheben, dass das Fasten die Fesseln des Unrechts lösen, die Stricke des Jochs entfernen und jedes Joch zerbrechen wird. Diejenigen, die im heiligen Tempel gesiegelt sind und treu ihre Bündnisse halten, werden Gottes Herrlichkeit empfangen, die eine Fülle und eine Fortsetzung des Samens sein wird für immer und immer. In unserer irdischen Ungeduld verlieren wir die kostbaren Verheißungen des Herrn vielleicht manchmal aus den Augen und bringen die Erfüllung dieser Verheißung nicht mehr mit unserem Gehorsam in Verbindung. Der Herr hat gesagt, wer bin ich, spricht der Herr, dass ich verheißen habe und nicht erfüllt habe. Ich gebiete und die Menschen gehorchen nicht. Ich widerrufe und sie empfangen die Segnungen nicht. Dann sprechen sie in ihrem Herzen, dies ist nicht das Werk des Herrn, denn seine Verheißungen gehen nicht in Erfüllung. Aber weh solchen, denn ihr Lohn lauert von unten und nicht von oben. Geduld, Langmut und Ausharren bis ans Ende sind wichtige Elemente des Glaubens. Der Apostel Paulus berichtet von Glauben Abels, Henochs, Noachs, Abrahams und Sarahs und folgert. Voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von fern haben sie es geschaut und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Diese treuen Heiligen wussten, dass dieses Erdenleben eine Reise und nicht die Endstation war. Als Abraham 75 Jahre alt war, verhieß der Herr ihm, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Zu diesem Zeit hatten Abraham und Sarah noch keine Kinder. Abraham war 86 Jahre alt, als Sarahs Magd Hagar ihm Ismael gebar. Dann änderte der Herr die Namen Abrahams und Sarais. Sie hießen nun Abraham und Sarah. Als er 100 und sie 90 Jahre alt war, wurde ihnen verheißen, dass Sarah einen Sohn zur Welt bringen werde, den sie Isaac nennen sollten. Auf ihren Unglauben entgegnete der Herr, ist beim Herrn etwas unmöglich? Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Der Herr verhieß Abraham, ich will deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Der Knabe Isaac wurde zum Mann heran. Mit 40 Jahren heiratete er Rebekka. Isaac betete zum Herrn für seine Frau, denn sie war kinderlos geblieben und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Isaacs Frau Rebekka wurde schwanger und gebar Zwillinge. Esau und Jakob, als Isaac 60 Jahre alt war. Als Jakob reif und alt genug war, sandten seine Eltern Isaac und Rebekka ihn ins Haus des Laban, wo er dessen zwei Töchter Lea und Rahel kennenlernte. Jakob sagte zu Laban, ich will dir um die jüngere Tochter Rahel 7 Jahre dienen. Jakob diente also um Rahel 7 Jahre. Weil er sie liebte, kamen sie ihm wie wenige Tage vor. Vielleicht erinnern Sie sich, wie Laban Jakob täuschte und ihn so dazu brachte, vor Rahel noch Lea zu heiraten. Als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde, öffnete er ihren Mutterschoß, Rahel aber blieb unfruchtbar. Lea brachte Ruben, Simeon, Levi und schließlich Juda zur Welt. Rahel blieb indessen kinderlos. Sie wurde immer verzweifelter und eines Tages verlangte sie von Jakob, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. In der Folge brachte Lea noch 2 Kinder zur Welt. Der Apostel Petrus hatte bezeugt, der Herr zögert nicht mit Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit uns. Heute kann man ein Kleidungsstück schon nach einer Stunde aus der Reinigung abholen und das Essen im Schnellrestaurant kommt innerhalb einer Minute serviert. Und so mag es uns manchmal vorkommen, als verlege unser liebevoller Vater im Himmel unsere kostbaren Verheißungen, stelle er sie zurück oder lege sie unter einem falschen Namen ab. So fühlte sich Rahel. Doch nach einer Zeit stoßen wir auf 6 der schönsten Worte in den Heiligen Schriften. Nun erinnerte sich Gott an Rahel. Sie wurde gesegnet und gebar zunächst Josef und später Benjamin. Heute gehören Millionen Menschen auf der Erde zu den Nachkommen Josefs und haben die Verheißungen Abraham erlangt, dass durch ihre Bemühungen alle Familien der Erde gesegnet sein werden, ja mit den Segnungen des Evangeliums und das sind die Segnungen der Errettung, ja des ewigen Lebens. Ich hoffe, dass jeder von uns an diesen kostbaren und großen Verheißungen festhält und sie niemals loslässt, auch wenn die Verheißungen des Himmels manchmal weit entfernt zu sein scheinen. Und so wie sich Gott an Rahel erinnert hat, wird er sich auch an sie erinnern. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
In mir klingt noch immer der wunderbare Geist nach, den wir heute früh verspürt haben, als wir sangen, O Fülle des Heiles, der Tag der Befreiung, Gott führt uns in Liebe zum sicheren Port. Drum kommen sie alle, so freudig gezogen, Vertrauen des Heilands gegebenem Wort. Diese Worte von Bruder William Phelps heben sich wohltuend von der Neigung der Welt ab, schlechte Nachrichten hervorzuheben. Natürlich leben wir, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt wird, in einer Zeit voller Kriege, Kriegsgerüchte und Erdbeben an verschiedenen Orten, da die ganze Erde in Aufruhr sei und den Menschen das Herz aussetzen wird. Inwieweit sind wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage davon betroffen? Leben wir in Angst, Besorgnis und Furcht? Oder haben wir inmitten dieser Herausforderung nicht großen Grund zur Freude? Wir alle machen im Leben unterschiedliche Erfahrungen. Manche bringen uns viel Freude, andere Kummer und Ungewissheit. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als es für unsere Familie gar nicht gut aussah. Ich war noch ein Kind. Es war im Winter 1944, einem der kältesten im Zweiten Weltkrieg. Die Front rückte unserem Wohnort immer näher und meine Mutter musste mit uns 4 Kindern an der Hand allen Besitz zurücklassen. Wir teilten das Schicksal von Millionen Flüchtlingen, die verzweifelt einen Ort zum Überleben suchten. Unser Vater war noch Soldat, aber er hatte mit Mutter ausgemacht, falls der Krieg sie je trennen sollte, wollten sie sich am Wohnort meiner Großeltern wieder treffen. Sie dachten, dort seien am ehesten Schutz und Sicherheit zu finden. Durch die nächtlichen Bombardierungen und die Luftangriffe am Tag brauchten wir Wochen, um zu meinen Großeltern zu gelangen. In meiner Erinnerung sind diese Tage dunkel und kalt. Mein Vater kehrte unverletzt zu uns zurück, aber unsere Zukunft sah trostlos aus. Wir lebten in den Trümmern, die der Krieg in Deutschland hinterlassen hatte, und waren mutlos und ohne Hoffnung für die Zukunft. Mitten in dieser Verzweiflung lernte meine Familie jedoch die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und die heilsame Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi kennen. Diese Botschaft änderte für uns alles. Sie hob uns über das tägliche Elend empor. Das Leben war noch immer schwierig und die Zustände waren furchtbar, aber das Evangelium brachte uns nun Licht, Hoffnung und Freude. Die klaren und einfachen Wahrheiten des Evangeliums wärmten uns das Herz und erleuchteten unseren Geist. Sie halfen uns, unsere Umwelt und uns selbst mit anderen Augen und von einer höheren Warte aus zu sehen. Meine lieben Brüder und Schwestern, sind nicht das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi und unsere Mitgliedschaft in seiner Kirche ein herrlicher Grund zur Freude? Wo auf der Welt sie auch leben und in welcher Lage sie auch sich befinden mögen, ich bezeuge Ihnen, dass das Evangelium Jesu Christi die göttliche Macht hat, sie von dem, was manchmal als unerträgliche Last oder Schwäche erscheint, zu großen Höhen zu erheben. Der Herr weiß, wie es Ihnen geht und vor welchen Schwierigkeiten Sie stehen. Zu Paulus und zu uns allen sagte er, meine Gnade reicht aus für dich. Und wie Paulus können wir antworten, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen werden. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi haben wir Anspruch auf die Segnungen, die uns in den Bündnissen und heiligen Handlungen verheißen werden, wenn wir das Evangelium Jesu Christi annehmen. Was ist das Evangelium Jesu Christi? Das Evangelium Jesu Christi ist die gute Nachricht, die frohe Botschaft und noch viel mehr. Es ist die Heilsbotschaft, die wiederholt von Jesus Christus und seinen Aposteln und Propheten verkündet wurde. Ich glaube fest daran, dass alle Wahrheit und alles Licht, das von Gott kommt, im Evangelium Jesu Christi zusammengefasst ist. Gott, unser liebevoller Vater im Himmel, hat gesagt, es sei sein Werk und seine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Er ist der Urheber des Evangeliums. Es ist ein Kernstück seines Errettungs- und Erlösungsplans. Es wird das Evangelium Jesu Christi genannt, weil es das Sühnopfer Christi ist, das die Erlösung und die Errettung zustande bringt. Durch das Sühnopfer werden alle Männer, Frauen und Kinder bedingungslos vom Tod ihres Körpers erlöst und sie werden, falls sie das Evangelium annehmen und befolgen, auch von ihren Sünden erlöst. Das Evangelium Christi ist das einzig wahre Evangelium und es wird kein anderer Name noch irgendein anderer Weg oder ein anderes Mittel gegeben, wodurch den Menschenkindern Errettung zuteil werden kann, als nur im und durch den Namen Christi. Die Kernelemente der Evangeliumsbotschaft sind in allen heiligen Schriften zu finden. Aber am deutlichsten erkennen wir sie im Buch Mormon und in den Offenbarungen an den Propheten Joseph Smith. Darin erklärt Jesus selbst seine Lehre und sein Evangelium, das die Kinder Gottes befolgen müssen, wenn sie ewiges Leben haben wollen. Das Evangelium ist klar und deutlich, es beantwortet die kompliziertesten Fragen des Lebens und doch kann selbst ein kleines Kind es verstehen und umsetzen. Wie der Prophet Nephi sagte, denn meine Seele erfreut sich an Klarheit, denn auf diese Weise wirkt der Herr Gott unter den Menschenkindern, denn der Herr Gott gibt dem Verständnis Licht. Denn er spricht zu den Menschen gemäß ihrer Sprache, zu ihrem Verständnis. Der Prophet Joseph Smith hielt sich an das gleiche Muster von Klarheit und Deutlichkeit, als er der Welt kurz und prägnant die ersten Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums erklärte, die man annehmen muss, um die ewigen Segnungen des Evangeliums zu empfangen. Erstens, der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Man muss am Erretter, dem Sohn Gottes, mit unerschütterlichem Glauben festhalten und sich ganz auf die Verdienste dessen verlassen, der mächtig ist zu erretten. Und dann mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben und sich am Wort von Christus weiden. Zweitens, die Umkehr ist eine Wandlung von Herz und Sinn, zu der als Opfer ein reuiges Herz und ein zerknischter Geist gehört, aber auch, dass man sich von der Sünde abwendet und sanftmütig und demütig wird, wie ein kleines Kind. Drittens, die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und zum Zeichen dafür, dass man gelobt, die Gebote Gottes zu halten und den Namen Christi auf sich zu nehmen. Viertens, das Händeauflegen für die Gabe des Heiligen Geistes, auch als die Taufe mit Feuer bekannt. Sie heiligt uns und macht uns zu neuen Geschöpfen, die aus Gott geboren sind. Mit der Gabe des Heiligen Geistes, die wir von unserem himmlischen Vater erhalten und übertragen von jemanden, der dazu bevollmächtigt ist, geht eine barmherzige Verheißung einher. Wenn ihr auf dem Weg eintretet und den Heiligen Geist empfangt, wird er euch alles zeigen, was ihr tun sollt. Dank der ständigen Begleitung durch den Heiligen Geist kann jedes Mitglied der Kirche die Worte von Christus unmittelbar empfangen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Diese Führung, die unser himmlischer Vater uns persönlich gewährt, macht es möglich, dass wir stets tapfer für unser Zeugnis von Jesus Christus eintreten und bis ans Ende ausharren. Ist das nicht großartig? Haben wir nicht Grund zur Freude? Was bedeutet es, bis ans Ende auszuharren? Aus den Heiligen Schriften wissen wir, wenn wir die heiligen Handlungen Taufe und Konfirmierung erst einmal empfangen haben, müssen wir bis ans Ende ausharren. Als ich ein kleiner Junge war, bedeutete bis ans Ende ausharren für mich vor allem, bis ans Ende der jeweiligen Kirchenversammlung wach zu bleiben. Später, als junger Mann, entwickelte sich mein Verständnis für diese Schriftstelle nur geringfügig. Mit jugendlichem Mitgefühl verband ich damit die Bemühungen der lieben älteren Mitglieder, bis zum Ende ihres Lebens durchzuhalten. Bis ans Ende ausharren oder den Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi das ganze Leben treu zu bleiben, ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung der Errettung im Reich Gottes. Dieser Glaube unterscheidet die Heiligen der letzten Tage von vielen anderen christlichen Glaubensrichtungen, welche behaupten, die Errettung würde jedem zuteil, der schlicht daran glaubt und sich dazu bekennt, dass Jesus der Christus ist. Der Herr hat unmissverständlich gesagt, wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Daher geht es beim Ausharren bis ans Ende nicht einfach darum, ob man sich passiv in die Schwierigkeiten des Lebens ergibt und durchhält. Wir leben eine aktive Religion. Wir helfen Gottes Kindern auf dem engen und schmalen Weg im Laufe ihres Lebens, ihr volles Potenzial zu entfalten und eines Tages zu Gott zurückzukehren. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist das Ausharren bis ans Ende erhebend und herrlich und nicht trostlos und bedrückend. Unsere Religion macht Freude. Sie gibt Hoffnung und Kraft. Sie befreit. Adam fiel, damit Menschen sein können und Menschen sind, damit sie Freude haben können. Bis ans Ende auszuharren, ist ein Vorgang, der jede Minute unseres Lebens ausfüllt, jede Stunde und jeden Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi ist nicht nur für den Sonntag bestimmt. Es ist nichts, was man nur aus Gewohnheit oder Tradition tut, wenn man alle Segnungen ernten will, die es verheißt. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, wird er ernten. Bis ans Ende auszuharren setzt voraus, dass man beharrlich Gutes tut, sich bemüht, die Gebote Gottes zu halten und die Werke der Rechtschaffenheit tut. Es setzt Opferbereitschaft und harte Arbeit voraus. Um bis ans Ende auszuharren, müssen wir unserem Vater im Himmel vertrauen und kluge Entscheidungen treffen, wozu gehört, dass wir unseren Zehnten und die Opfergaben zahlen, den Sabbat ehren, bereitwillig dem Herrn und einander dienen und durch unsere Berufungen und Aufgaben in der Kirche freudig mitwirken. Dazu gehören Charakterstärke, Selbstlosigkeit und Demut. Dazu gehören Redlichkeit und Ehrlichkeit gegenüber dem Herrn und unseren Mitmenschen. Dazu gehört, dass wir unser Zuhause zu einer Bastion gegen die Übel der Welt und zu einer Zuflucht machen. Dazu gehört, dass wir unseren Ehepartner und unsere Kinder lieben und ehren. Wenn wir unser Bestes geben, um bis ans Ende auszuharren, tritt in unserem Leben eine wunderbare Veredelung ein. Wir lernen, unsere Feinde zu lieben und für die zu beten, die uns verfolgen. Die Segnungen, die daraus entstehen, dass man bis ans Ende ausharrt, sind weitreichend und greifbar bereits in diesem Leben. Für unser künftiges Leben übersteigen sie unser menschliches Verständnis. Jesus Christus will, dass sie Erfolg haben. Meine lieben Brüder und Schwestern, es werden Tage und Nächte kommen, in denen sie sich überfordert fühlen, in denen ihnen das Herz schwer ist und sie den Kopf hängen lassen. Dann denken Sie bitte daran, dass Jesus Christus, der Erlöser, das Oberhaupt dieser Kirche ist. Es ist sein Evangelium. Er möchte, dass Sie erfolgreich sind. Er hat sein Leben genau zu diesem Zweck hingegeben. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat verheißen: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen, denn die Berge werden weichen und die Hügel entfernt werden. Aber mein Wohlwollen wird von dir nicht weichen. Ich werde zu dir barmherzig sein, spricht der Herr, dein Erlöser. Meine lieben Freunde, der Retter heilt die gebrochenen Herzen und er verbinde die schmerzenden Wunden. Vor welchen Problemen sie auch stehen mögen, wo auf der Welt sie auch leben mögen, Ihre Treue als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und die göttlichen Kräfte des Evangeliums Jesu Christi werden Ihnen helfen, voller Freude bis ans Ende auszuharren. Davon gebe ich Zeugnis von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, voller Dankbarkeit für Sie, meine lieben Mitglieder der Kirche, im Namen Jesu Christi. Amen.
Of Jesus Christ. Amen.
Der Chor sang soeben, wo wird mir Trost zuteil? Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik in dieser Versammlung. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Thomas S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Schlusslied Christus ist mein Herr. Die Melodie für dieses Lied wurde von Bruder John Longhurst komponiert. Er war die vergangenen 30 Jahre der Organist des Tabernakelchors. Bruder Longhurst geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Wir danken ihm für den jahrelangen aufopferungsvollen Dienst für die Kirche. Nach dem Lied spricht Elder David F. Evans von den 70ern das Schlussgebet und die Konferenz wird auf heute Nachmittag 14 Uhr vertagt.
I miss my colleague James E. Faust today.
Ich vermisse meinen Kollegen James E. Faust heute. Und ich grüße seine liebe Frau und die Familie. Und ich bin sicher, er dient dem Herrn jetzt woanders. Ich begrüße die neu bestätigten Generalautoritäten, Elder Eyring und Elder Cook und Elder Gonzales. Und ich unterstütze sie von Herzen. Vor 38 Jahren habe ich anlässlich einer Generalkonferenz, die im Tabernakel auf dem Tempelplatz abgehalten wurde, über einen Freund aus Kindertagen gesprochen, Arthur Patton, der jung starb. Die Ansprache hatte den Titel »Mrs. Patton, Arthur lebt«. Ich wandte mich darin an Arthurs Mutter, Mrs. Patton, die kein Mitglied der Kirche war. Auch wenn ich wenig Hoffnung hatte, dass sie tatsächlich diese Ansprache hören würde, wollte ich alle, die meine Stimme hören konnten, an der herrlichen Evangeliumsbotschaft von Hoffnung und Liebe teilhaben lassen. Vor kurzem hatte ich das Gefühl, ich solle noch einmal über Arthur sprechen und Ihnen berichten, was im Anschluss an diese damalige Ansprache geschehen ist. Zuerst möchte ich Ihnen von Arthur erzählen. Er hatte blondes, lockiges Haar und ein Lächeln, das von einem Ohr bis zum anderen reichte. Er war größer als alle anderen in der Klasse. Das war wohl der Grund, weshalb Arthur 1940, als der große Konflikt, der zum Zweiten Weltkrieg werden sollte und sich über den Großteil Europas erstreckte, die Rekrutierungsoffiziere zum Narren halten und sich im zarten Alter von 15 Jahren zur Marine melden konnte. Für Arthur und die meisten Jungen war der Krieg ein großes Abenteuer. Ich erinnere mich, wie umwerfend er in der Marineuniform aussah. Wir alle wünschen uns, wir wären älter oder wenigstens größer, sodass auch wir uns freiwillig melden könnten. Die Jugend ist ein besonderer Abschnitt im Leben. Wie Longfellow schrieb, wie herrlich Jugend ist, wie hell ihr Schein, voll Täuschung, Hoffen, Träumen darf sie sein. Vom Anfang spricht dieses Buch, kommt nie am Ende an. Heldin ist jede Frau und Freund ein jeder Mann. Arthurs Mutter war sehr stolz auf den blauen Stern, der ihr Wohnzimmerfenster schmückte. Er zeigte allen Vorbeigehenden, dass ihr Sohn die Uniform des Landes trug und im aktiven Dienst war. Wenn ich an ihrem Haus vorbeiging, öffnete sie oft die Tür und bat mich herein, wenn wieder ein neuer Brief von Arthur gekommen war. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und sie bat mich vorzulesen. Arthur war das Ein und Alles seiner verwitweten Mutter. Ich sehe noch immer die rauen Hände von Mrs. Patton vor mir, wie sie sorgfältig den Brief in den Umschlag zurücksteckte. Diese Hände zeugten von harter Arbeit. Mrs. Patton arbeitete als Reinigungskraft in einem Bürogebäude in der Innenstadt. Jeden Tag ihres Lebens, mit Ausnahme der Sonntage, konnte man sie den Fußweg hinuntergehen sehen, mit Eimer und Besen in der Hand, ihr graues Haar zu einem festen Knoten zusammengebunden, und ihre Schultern waren müde von der Arbeit und vom Alter gebeugt. Im März 1944, der Krieg war mittlerweile ausgebrochen, wurde Arthur von der USS Dorsey einem Zerstörer auf die USS White Plains, einen Flugzeugträger, versetzt. Als das Schiff vor Saipan im Südpazifik lag, wurde es angegriffen. Arthur war einer derjenigen an Bord, die auf See verschollen sind. Der blaue Stern wurde von seinem Ehrenplatz am vorderen Fenster des Hauses der Familie Patton entfernt. An seine Stelle kam ein goldener Stern, der anzeigte, dass derjenige, für den der blaue Stern gestanden hatte, im Kampf gefallen war. Ein Licht erlosch im Leben von Mrs. Patton. Sie versank in völliger Dunkelheit und tiefer Verzweiflung. Ich hatte ein Gebet im Herzen, als ich den vertrauten Weg zum Haus der Familie Patton ging und mich fragte, welche tröstlichen Worte wohl von den Lippen eines einfachen Jungen kommen könnten. Die Tür öffnete sich und Mrs. Patton umarmte mich, wie sie ihren Sohn umarmt hätte. Das Zuhause wurde zu einem Gotteshaus, als die Mutter untröstlich und ein mehr als unzulänglicher Junge zum Gebet niederknieten. Als wir uns von den Knien erhoben, blickte mir Mrs. Patton in die Augen und sagte, Tommy, ich gehöre keiner Kirche an, aber du, sag mir, wird Arthur wieder leben? So gut ich konnte, bezeugte ich ihr, dass Arthur tatsächlich wieder leben wird. Bei der Generalkonferenz vor so vielen Jahren, als ich diese Geschichte erzählte, erwähnte ich, dass ich Mrs. Patton aus den Augen verloren hatte, dass ich jedoch noch einmal ihre Frage beantworten wollte. Wird Arthur wieder leben? Ich erwähnte den Erlöser der Welt, der durch die staubigen Straßen der Dörfer ging, die wir heute voller Ehrfurcht das Heilige Land nennen, der Blinde sehend machte, Taube hören ließ, Lahme gehend machte und Tote wieder zum Leben erweckte. Ihn, der uns einfühlsam und liebevoll versichert hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich erklärte, dass wir den Plan des Lebens und eine Erklärung, welchen Lauf das Leben in der Ewigkeit nimmt, vom Meister des Himmels und der Erde, nämlich Jesus Christus, dem Herrn, erhalten haben. Um die Bedeutung des Todes zu verstehen, müssen wir den Sinn des Lebens zu schätzen wissen. Ich wies darauf hin, dass der Herr in dieser Evangeliumszeit verkündet hat, und nun wahrlich ich sage euch, ich war im Anfang beim Vater und bin der Erstgeborene. Der Mensch war auch im Anfang bei Gott. Jeremia, der Prophet, schrieb nieder, das Wort des Herrn erging an mich, noch ehe ich dich formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Zitat Ende. Von dieser majestätischen Welt der Geister aus betreten wir die große Bühne des Lebens, um unseren Gehorsam gegenüber allem, was Gott gebietet, zu beweisen. Auf der Erde wachsen wir vom hilflosen Säugling zum wissbegierigen Kind und dann zum nachdenklichen Erwachsenen heran. Wir erleben Freude und Trauer, Erfüllung und Enttäuschung, Erfolg und Misserfolg. Wir schmecken das Süße und erfahren auch das Bittere. So ist das Erdenleben. Und zu jedem Leben gehört auch die Erfahrung, die man Tod nennt. Niemand ist davon ausgenommen. Alle müssen durch sein Tor schreiten. Den meisten ist dieser unwillkommene Gast namens Tod etwas unheimlich und mysteriös. Möglicherweise ist es die Angst vor dem Unbekannten, die viele sein Kommen fürchten lässt. Arthur Patton starb schnell. Bei anderen zieht sich das Sterben hin. Wir wissen durch das offenbarte Wort Gottes, dass der Geist eines jeden Menschen, sobald er aus diesem sterblichen Leib geschieden ist, zu dem Gott heimgeführt wird, der ihm das Leben gegeben hat. Ich versicherte Mrs. Patton und allen anderen, die zuhörten, dass Gott sie niemals im Stich lassen würde, dass er seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch sein Beispiel zu lehren, was für ein Leben wir führen sollen. Sein Sohn starb am Kreuz, um alle Menschen zu erlösen. Seine Worte, die er an die trauernde Martha und an seine Jünger richtete, bringen uns heute Trost. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Ich komme wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich wiederholte die Zeugnisse von Johannes, dem Offenbarer, und dem Apostel Paulus. Johannes schrieb nieder, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Paulus erklärte, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ich erklärte, dass wir bis zum herrlichen Morgen der Auferstehung im Glauben wandeln müssen. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Ich versicherte Mrs. Patton, dass Jesus sie und alle anderen eingeladen hat, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. In meiner Botschaft erklärte ich Mrs. Patton, dass dieses Wissen ihr in ihrem Kummer Halt geben könne, dass sie niemals in der tragischen Situation der ungläubigen Frau sein würde, die am Grab ihres Sohnes, als der Sarg an Mutter Erde übergeben wurde, gesagt haben soll, dies ist der Abschied, mein Sohn, der Abschied für immer. Sie konnte stattdessen mit erhobenem Haupt, ohne den Mut sinken zu lassen und mit unerschütterlichem Glauben ihre Augen erheben, über die sich sanft brechenden Wellen des blauen Pazifiks hinwegblicken und flüstern, auf Wiedersehen, Arthur, mein lieber Sohn, auf Wiedersehen, bis wir wieder zusammen sind. Ich zitierte die Worte Tennysons, so als würde ihr Sohn sie an sie richten. Die Sonne versinkt, der Abendstern scheint, hell der Ruf mir ergehe. Ich wünscht, dass die Brandung des Riffes dann schweigt, wenn ich einst steche in See. Dämmerung und Abendgeläut, dann ist alle Helligkeit fort. Es sei keine Trauer im Abschied heut, geh ich dann an Bord. Trägt mich aus der Heimat Raum und Zeit, die Flut mich heute weit fort. Meinen Steuermann bin ich zu treffen bereit. Hab erreicht ich den anderen Ort. Als ich damals vor so vielen Jahren meine Ansprache beendete, gab ich Mrs. Patton mein persönliches Zeugnis als besonderer Zeuge und sagte ihr, dass Gott, unser Vater, von ihr wüsste und dass sie durch aufrichtiges Gebet mit ihm sprechen könne, dass auch er einen Sohn hatte, der gestorben ist, Jesus Christus, den Herrn, dass dieser unser Mittler beim Vater sei, der Fürst des Friedens, unser Erretter und göttlicher Erlöser, und dass wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen würden. Ich hoffte, dass meine Botschaft an Mrs. Patton andere erreichen und berühren würde, die einen geliebten Menschen verloren hatten. Und jetzt, liebe Brüder und Schwestern, erzähle ich Ihnen den Rest dieser Geschichte. Ich hielt diese Ansprache bei der Konferenz am 6. April 1969. Wie gesagt, ich hatte wenig Hoffnung, wenn überhaupt, dass Mrs. Patton diese Ansprache tatsächlich hören würde. Ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass sie sich die Generalkonferenz anhören würde. Wie gesagt, sie war kein Mitglied der Kirche. Und dann erfuhr ich, dass etwas geschehen war, was an ein Wunder grenzte. Nachbarn von Mrs. Therese Patton, die nach Kalifornien gezogen waren, waren Heilige der letzten Tage. Ohne zu wissen, wer bei der Konferenz sprechen würde oder welche Themen zur Sprache kommen würden, luden sie sie zu sich nach Hause ein, um mit ihnen eine Versammlung der Generalkonferenz anzuhören. Sie nahm die Einladung an und hörte deshalb genau die Versammlung, in der ich mich direkt an sie wandte. In der ersten Maiwoche 1969 erhielt ich zu meiner Überraschung und Freude einen Brief, der in Pomona, Kalifornien abgestempelt war und auf den 29. April 1969 datiert war. Er war von Mrs. Therese Patton. Ich lese Ihnen nun einen Teil dieses Briefes vor. Sie schrieb: Lieber Tommy, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich Sie Tommy nenne, denn so habe ich Sie in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen für diese tröstliche Ansprache danken soll, die Sie gehalten haben. Arthur war 15 Jahre alt, als er zur Marine ging. Er fiel einen Monat vor seinem 19. Geburtstag am 5. Juli 1944. Es ist wundervoll, dass Sie an uns gedacht haben. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen für Ihre tröstlichen Worte danken soll, sowohl als Arthur gestorben war und jetzt in Ihrer Ansprache. Ich hatte all die Jahre viele Fragen und Sie haben sie beantwortet. Was Arthur betrifft, habe ich jetzt Frieden gefunden. Möge Gott Sie segnen und bewahren. Liebe Grüße, Theresa Patton. Brüder und Schwestern, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass ich das Gefühl hatte, eben diese Botschaft bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1969 zu halten. Auch glaube ich nicht, dass es Zufall war, dass Mrs. Theresa Patton von ihren Nachbarn nach Hause eingeladen wurde, um mit ihnen eben diese Versammlung der Konferenz anzuhören. Ich bin sicher, dass der himmlische Vater sich ihrer Bedürfnisse bewusst war und wollte, dass sie die tröstlichen Wahrheiten des Evangeliums hörte. Auch wenn Mrs. Patton schon vor langer Zeit von dieser Welt gegangen ist, fühlte ich mich sehr gedrängt, Ihnen zu erzählen, auf welche Weise der himmlische Vater Sie gesegnet und für Sie in Ihrer Not gesorgt hat. Ich bezeuge Ihnen von ganzem Herzen, dass der himmlische Vater einen jeden von uns liebt. Er hört das aus demütigem Herzen gesprochene Gebet. Er hört unseren Hilferuf, so wie er Mrs. Patton gehört hat. Sein Sohn, unser Erlöser und Erretter, spricht heute zu uns allen: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Werden wir auf das Klopfen hören? Werden wir diese Stimme hören? Werden wir dem Herrn die Tür öffnen, damit wir die Hilfe empfangen, die er uns so bereitwillig gibt? Ich bete darum, dass es so sein wird. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, am Ende dieser Konferenzversammlung kommen wir vor dich und danken dir für die vielen Segnungen, die wir empfangen, vor allem heute, für die Gabe der Offenbarung und dafür, dass wir heute eine neue erste Präsidentschaft bestätigen konnten. Und dass wir auch Elder Cook und Elder Gonzalez in dieser Konferenz in ihren neuen Berufungen bestehen konnten. Vater, segne bitte Präsident Hinckley, Präsident Monson und Präsident Eyring in ihrer Berufung. Wir danken dir, Vater, für die Segnungen und dafür, dass wir sie bestätigen konnten. Wir bitten dich um deinen Segen für Elder Cook in seiner Berufung, dass er weiß, wie viel Liebe und Zuneigung wir für ihn verspüren. Und wir danken dir für das Evangelium. Wie es heute gesungen wurde, bringen wir auch unseren Glauben an deinen Sohn und unser Zeugnis zum Ausdruck und dafür, dass wir ihm dienen können. Wir bitten dich, Vater, dass du uns weiterhin segnest während dieser Konferenz. Segne bitte die Mitglieder und die Missionare, die Heiligen auf der ganzen Welt. Wir lieben dich, Vater. Wir danken dir für das Sühnopfer deines Sohnes. Und wir flehen um deinem Segen für uns alle, dass wir das tun, was wir tun sollen. Und um diese Segnung bitten wir dich in Dankbarkeit und Liebe und im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war die erste Versammlung der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.